Karl Borromäus war ein schlichter und großer Diener Gottes. Er hatte den Mut, Missstände offen anzuprangern. Weil er den Geistlichen das prunkvolle Leben untersagte, trachtete man ihm nach dem Leben. Der Kirchenfürst und Patron der Seelsorger wird in aller Welt verehrt. Zahllose Kirchen, Altäre und Einrichtungen sind ihm geweiht. Der bekannte katholische Borromäusverein, der sich die Verbreitung religiöser Literatur zur Aufgabe gemacht hat, trägt seinen Namen. Wie das Leben, Wirken des heiligen Karl Borromäus vor 481 Jahren in Argona am Südwestufer des Lago Maggiore geboren ausgesehen hat, erfahren wir heute im Rahmen eines Referates vom Geschäftsführer der inländischen Mission, Dr. Urban Fink. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Und so begrüße ich Herr Dr. Urban Fink ganz herzlich bei Radio Gloria und wir freuen uns auf das Referat zum Karl Borromäus.
Grüß Gott, liebe Frau Marti, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, heute über Karl Borromäus sprechen zu dürfen. Es ist eine sehr spannende Person, auch in einer spannenden Zeit, in einer sehr spannungsreichen Zeit. Man könnte sagen, es gibt wohl zwischen der Gegenwart heute und der Zeit, in der Karl Borromäus gelebt hat, durchaus gewisse Parallelen. Umso interessanter ist ein Einblick in das Leben, aber auch in die Wirkungsgeschichte von Karl Borromäus nach seinem Tod. Ich stelle das Leben und die Wirkungsgeschichte von Karl Borromäus in insgesamt 6 Etappen vor. Die erste Etappe beschäftigt sich mit dem Leben, mit den Eckzahlen im Leben. Karl Borromäus wurde als Sohn des Gilberto Borromeo, des Grafen von Arona und der Margherita de Medici in der Burg von Arona am Lago Maggiore geboren, also nicht weit entfernt von der heutigen Schweizer Grenze. Was bedeutet das, Graf Borromeo und Margherita de Medici? Er war also von adliger Abkunft und besonders wichtig war für sein Leben die Familie de Medici, also die Familie der Mutter. Wir werden darauf noch zurückkommen. Er wurde am 2. Oktober 1538 geboren und verstarb am 3. November 1584 in Mailand, also in der Nacht vom 3. auf den 4. November. Sein Gedenktag wird jeweils am 4. November gefeiert. Was bedeutet es, wenn man als Adliger geboren wurde? Man konnte natürlich normalerweise in guten, finanziell abgesicherten Verhältnissen aufwachsen, konnte studieren. Und das war auch bei Karl Borromäus der Fall. Er studierte an der Universität Pavia Profan- und Kirchenrecht und wurde 1559 Doktor beider Rechte. Anfangs 1560 wurde er von Pius IV., der sein Onkel war, als apostolischer Protonotar und Kardinalnepot nach Rom geholt. Was heißt das? Also er schlug eine kirchliche Laufbahn ein, wobei zu sagen ist, dass damals der Entscheid, eine kirchliche Laufbahn einzuschlagen, nicht unbedingt ein persönlicher Entscheid war, sondern ein Entscheid der Familie. Man hatte damals also ein anderes Verständnis vom kirchlichen Amt und von einer Berufung zu einer kirchlichen Aufgabe, als das heute der Fall ist. Und noch sehr jung erhielt also Karl Borromäus eine ungeheuer wichtige Stellung bei seinem Onkel, der eben Papst geworden war. Was damals auch üblich war, geschah auch mit Karl Borromeus, obwohl er in Rom wirkte und arbeitete, wurde er bereits 1560 zum Administrator des Erzbistums Mailand eingesetzt, aber er kam erst nach Mailand 3 Jahre später, und zwar nach einer Art Bekehrung, nach einer persönlichen religiösen Wende, wo er sich dann auch zum Priester und Bischof weihen ließ. Er hat sich dann bis zu seinem Lebensende enorm für sein Bistum eingesetzt, aber auch für das Bistum, über das Bistum hinaus. Wir werden darüber noch einiges hören, besonders bezüglich der Schweiz. Die katholische Kirche war im 16. Jahrhundert in einem enormen Umbruch, und da spielte das sogenannte Konzil von Trient eine enorm wichtige Rolle. Dieses Konzil von Trient fand in insgesamt 4 Sitzungen zwischen 1545 bis 1563 statt. Ich werde dann im zweiten Teil dieser Sendung darauf zurückkommen. Das Konzil diente dazu, den Katholizismus, der schwer bedrängt war, zu stärken. Und man kann sagen, dass nach diesem Konzil von Trient Karl Borromeus zu einem Modellbischof wurde, der ja am deutlichsten und schärfsten und auch am effizientesten umgesetzt hat, was dieses Konzil wollte, und so im Bistum Mailand und über das Bistum Mailand hinaus wirklich eine katholische Reform einleiten konnte. Das damalige Bistum Mailand erstreckte sich auch in die Schweiz, auch darauf werde ich zurückkommen, und in diesem Sinne wurde Karl Borromeus extrem wichtig auch für die Schweiz. Die Reform, wir werden darüber noch einiges hören, die stieß aber nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf Ablehnung, und zwar so stark, es wurde in der Anmoderation schon angetönt, dass man sogar versuchte, Karl Borromeus umzubringen. Karl Borromeus verausgabte sich völlig, und das war dann auch der Grund, dass er eigentlich noch relativ jung verstarb, nämlich am 3. 4. November 1584 in Mailand. Das also sind erste Eckpunkte zu seinem Leben. Wir hören nun ein Stück Musik und fahren danach weiter. Ich habe es bereits erwähnt, im 16. Jahrhundert war das von Konzil von Trient ein ganz besonderes Ereignis mit großen Auswirkungen für die damalige römisch-katholische Kirche. Das Konzil von Trient fand, wie es der Name sagt, in der Stadt Trient statt, also in Norditalien, im heutigen Norditalien, in einer Stadt, die damals noch zum sogenannten Heiligen Römischen Reich gehörte. Und da fand zwischen 1545 und 1563 das 19. Ökumenische Konzil statt, das auch Tridentinum genannt wird. Kaiser Karl V., also das Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches, erhoffte sich davon die religiöse Wiedervereinigung Deutschlands. Ab 1517 spaltete sich ja die reformierte, die evangelische Kirche ab in ganz verschiedenen Denominationen bei uns in der Schweiz, hauptsächlich verursacht durch den Zürcher Reformator Ulrich Zwingli. Und das Konzil von Trient war eine Kardinals- und Bischofsversammlung, die versuchte da Gegenwehr zu geben. Das war aber eine ganz schwierige Angelegenheit und deshalb fanden mehrere Sitzungen statt, wo einige Jahre jeweils dazwischen lagen. Aber man konnte doch einige wichtige theologische Fragen klären, die es ermöglichten, eben eine katholische Reform in Gang zu bringen. Einerseits ging es darum, theologisch zu bestimmen, was zum Beispiel Sakramente sind. Es wurde die Siebenzahl der Sakramente festgelegt, diese, was Sakrament ist und was nicht, war vor dem Konzil von Trient durchaus noch etwas unklar. Es wurden aber auch Festlegungen zum kirchlichen Amt getroffen, zu den Aufgaben der Bischöfe. Und das war entscheidend wichtig, weil natürlich der Bischof in der katholischen Kirche eine enorm wichtige Funktion hat. Der Bischof hat ein Bistum zu leiten. Er hat in der Gemeinschaft der Bischöfe mit dem Papst die Verantwortung für die katholische Kirche zu tragen, wie das dann wiederum im 20. Jahrhundert im Zweiten Vatikanischen Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand, auch wieder besprochen und Festlegungen getroffen wurden. Dieses Konzil löste wirklich eine Reformbewegung aus, und ich habe es schon gesagt, Karl Borromäus war mit und nach diesem Konzil ein Modellbischof, der wirklich versucht hat, die katholische Kirche in seinem Bistum und weit darüber hinaus zu reformieren. Und wir sehen dann am Beispiel der Schweiz, der heutigen Schweiz, wie er das versucht hat. Wir hören wieder ein Stück Musik, und im dritten Teil befassen wir uns dann mit dem Thema Karl Borromäus und die Schweiz. Das ist gewissermaßen der wichtigste Teil dieser Sendung und gerade für uns Katholikinnen und Katholiken heute sicher auch der interessanteste Teil. Borromäus und die Schweiz. Warum beschäftigte sich Karl Borromäus überhaupt mit der Schweiz? Dazu gibt es einen einfachen Grund. Ein Teil der Schweiz im Kanton Tessin, im heutigen Kanton Tessin, war nämlich noch Gebiet des Bistums Mailand. Und zwar gehören zu den sogenannten ambrosianischen Tälern, die früher bis ins 19. Jahrhundert dem Erzbistum Mailand unterstanden, dass die sogenannte Leventina, der Bezirk Leventina, aber auch der Bezirk Plenio, das Pleniotal, und dann auch der Bezirk Riviera plus einige weitere Ortschaften, also man kann sagen, der Nordtessin in Richtung Bellinzona unterstand dem Bischof von Mailand, während der damalige Rest des Tessins dem Bischof von Como unterstand. Und das Spannende nun ist, dass nach dem Konzil von Trient, das heißt nach 1563, als der später heiliggesprochene Karl Borromäus seine erste heilige Messe in St. Peter feierte und dann nach Mailand zurückkehrte, dass dieser Bischof verschiedene Diözesansynoden in Mailand abhielt. Das heißt, er rief seine Priester zusammen, besprach mit ihnen, wie die Kirche reformiert werden sollte. Das war ein wichtiger Punkt, solche Diözesansynoden oder auch ein Provinzialkonzil. Aber das Zweite, was er machte und was bis anhin durchaus unüblich war, dass er sein ganzes Bistum visitierte, also die Pfarreien besuchte. Und über diese Visitationen wissen wir eigentlich recht viel, weil es darüber auch zahlreiche Berichte gibt. Seine erste Visitation im Tessin fand 1567 statt. Er war dann 1570 wiederum in der Schweiz, wo er eine größere Reise machte, auch über den Gotthard hinaus, wo er zum Beispiel auch beim Pfarrer von Altdorf einkehrte, eine ganz bekannte Szene. Und auch später hielt sich Karl Borromäus noch in der Schweiz auf, sogar noch einige Tage vor seinem Tod. So errichtete er 1584 am 30. Oktober das päpstliche Kolleg in Ascona. Er visitierte nicht nur das Tessin, ich habe es bereits angetönt, sondern auch die Deutschschweiz und vor allem auch Graubünden. In Graubünden waren die konfessionellen Verhältnisse besonders kompliziert. Da unterschieden sich manchmal einzelne Gemeinden in der Konfession. Und in Graubünden sorgte Karl Borromäus dafür, dass die Kapuziner ihre Arbeit aufnahmen und so einen Beitrag zur katholischen Reform leisten konnten. Karl Borromäus zeichnete auch verantwortlich, dass die Jesuiten in der Schweiz Fuß fassen konnten und längerfristig, ganz wichtig, er empfahl die Einsetzung eines päpstlichen Gesandten in der Schweiz, in Luzern, bereits 1579 und 1586 dann, nach mehreren Versuchen, wurde es möglich, dass ein päpstlicher Botschafter, ein Nuntius, in Luzern Wohnsitz nahm. Und es gab dann von 1586 bis 1874 einen solchen päpstlichen Botschafter beim katholischen Vorort Luzern, der in Zusammenarbeit auch mit den Bischöfen jeweils versuchte, die katholische Reform umzusetzen, zu schauen, dass die katholische Kirche, ja, etwas platt gesagt, sich verbessert, dass der katholische Glaube in der Schweiz gut leben kann. Und das war bis ins 20. Jahrhundert hinein auch so, dass man versuchte, die von der römisch-katholischen Kirche abgefallenen Gläubigen, die Reformierten, möglichst zur katholischen Kirche wieder zurückbringen zu können, was im Großen Ganzen natürlich nicht geklappt hat. In Einzelfällen konnte das erreicht werden. Karl Borromäus war für die Schweiz eine ganz bestimmende Figur, wohl fast wie kein anderer Bischof. Und deshalb wurde, und man kann auch ruhig sagen, wird er bis heute verehrt. Er wurde dann 1610 heilig gesprochen. Unter welchen Umständen diese Heiligsprechung ablief, darauf komme ich dann im vierten Teil zu sprechen, den wir dann nach einem Musikstück wieder in Angriff nehmen. Thank you. Karl Borromäus wurde eigentlich sehr kurze Zeit nach seinem Tod, der 1564 erfolgte, bereits 1610 heilig gesprochen. Warum das? Da gibt es mehrere Gründe, und zwar Gründe, die man vielleicht auch nicht einfach erwartet. Bis jetzt tönte es so, dass Karl Borromäus eine eindrückliche Figur war, sehr geradlinig. So ganz einfach ist es nicht. Und anhand der Heiligsprechung kann man das sehr schön aufzeigen. Ich habe gesagt, dass Karl Borromäus relativ jung Kardinal und Kardinalnepot wurde. Was war ein Kardinalnepot im 16. und 17. Jahrhundert? Das war sozusagen der Statthalter des Papstes, der in allen wichtigen Fragen das Sagen hatte und der sozusagen auch die Interessen der Papstfamilie, aus der eben ein Papst stammt, vertreten sollte. Es ist ein Kennzeichen des Papsttums bis ins 19. Jahrhundert hinein, dass die Familie, aus der ein Papst hervorkam, handfeste politische, finanzielle Interessen zugunsten der eigenen Familie umgesetzt hat. Und das Spannende ist nun, dass Karl Borromäus diese Interessen durchaus auch vertreten hat zugunsten seiner Familie, obwohl er ganz klar ein Reformbischof war. Also hier gibt es einen gewissen Zwiespalt. Er hat diesen Nepotismus, der aus heutiger Sicht sicher unverständlich ist, weil eben Einzelinteressen zugunsten der Familien vertreten wurden. Er hat diesen Nepotismus nicht als solcher bekämpft, sondern nur Missbräuche im Bereich dieses Nepotismus. Das ist ein erster wichtiger Punkt, der im Zusammenhang mit der Heiligsprechung genannt werden muss. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der nun wirklich sehr interessant ist. Rom, das damalige Rom, hatte ein Interesse, Karl Borromäus heilig zu sprechen, auf die Ehre der Altäre zu erheben. Einerseits, weil klar war, dass Karl Borromäus wirklich ein heiligmäßiges Leben geführt hat. Das wurde nicht in Frage gestellt. Man kann sagen, also es gab ganz klare, in diesem Sinn, positive Gründe. Gewisse römische Kreise hatten aber auch das Interesse, Karl Borromäus heilig zu sprechen, um ihn sozusagen auf den Sockel stellen zu können, und zwar auf eine gewisse Art und Weise, und ihn als Römling darzustellen, als Kardinal, nicht aber als Bischof. So wurde zusammen mit der Heiligsprechung festgelegt, dass Karl Borromäus nur im Kardinalsgewand dargestellt werden darf, nicht aber im Bischofsgewand. Und warum das? Karl Borromäus hat als Bischof von Mailand durchaus in einigen Punkten gegen die römische Kurie gearbeitet. Das heißt, er war ein Stück weit ein unangenehmer Bischof für Rom. Rom hat dafür sich eingesetzt bis ins 19. Jahr, 20. Jahrhundert hinein, dass eigentlich in der Kirche der Papst und die römische Kurie das Sagen hat, nicht aber, dass die Bischöfe da zu stark eingreifen. Und in diesem Punkt war eben Karl Borromäus durchaus etwas unangenehm. Die Familie von Karl Borromäus hat sich nicht an dieses Gebot gehalten. Sie ließ nach der Heiligsprechung Karl Borromäus durchaus auch im Bischofsgewand darstellen, so etwa sein Cousin, sein Vetter Federico Borromeo, der auch Bischof von Mailand war anfangs des 17. Jahrhunderts, oder etwa der Luzerner Nuntius Federico Borromeo, der mit gleichem Namen in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Und es ist ganz interessant, dass es in der Sakristei der Jesuitenkirche in Luzern ein Bild gibt, wo Karl Borromäus als Bischof abgebildet ist. Ich bin bei den Bildern angelangt, da machen wir wieder eine kurze Pause, wir hören ein Stück Musik und dann komme ich darauf zu sprechen, wie Karl Borromäus in der Kunst im Bild mit Statuen abgebildet wurde. Karl Borromäus im Bild. In sehr vielen Kirchen der Schweiz ist Karl Borromäus abgebildet. In extrem vielen Kirchen im Tessin, besonders in den drei ambrosianischen Tälern, die eben früher bis ins 19. Jahrhundert hinein zum Erzbistum Mailand gehört haben. Karl Borromäus trifft man aber auch in vielen Kirchen der Deutschschweiz an, vor allem in der Innerschweiz. Ich habe es bereits gesagt, ein hervorragendes Beispiel ist die Jesuitenkirche in Luzern. Da haben wir ein Bild in der Sakristei, wo auch Gottesdienste gefeiert werden können, weil die Sakristei relativ groß ist. Aber auch in einer Seitenkapelle, in der rechten Seitenkapelle, etwa in der Mitte der Jesuitenkirche, gibt es ein hochinteressantes Bild, wo Karl Borromäus über der Schweiz abgebildet ist und bildlich dargestellt ist, wie er Schutzherr der Schweiz ist. Er wurde 1560 zum Protektor Helvetiae ernannt, also zum Schutzherr der katholischen Schweiz. Und da ist dargestellt Karl Borromäus im Licht, der betet, der ja seinen Schutz über die damaligen katholischen Kantone wirken lässt, die im Dunkeln liegen. Was heißt das, im Dunkeln liegen? Diese katholischen Kantone, Stände waren durch den damaligen reformierten Glauben, die damaligen reformierten Kantone bedroht. Es gab ja seit der Reformation bis ins 18. Jahrhundert hinein starke konfessionelle Auseinandersetzungen, im Einzelfall sogar Bürgerkriege. Und da spielte Karl Borromäus als Schutzherr der katholischen Kirche in der Schweiz als Patron eine wichtige Rolle. Und es ist ganz interessant, man trifft Karl Borromäus auch in Kirchen der Westschweiz an. Gerade letzte Woche habe ich in Le Landeron und in Grésier auch Bilder von Karl Borromäus gesehen, in zwei Pfarreien, die im reformierten Umfeld waren, bedroht waren. Und deshalb ist es kein Zufall, dass man Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts diesen Patron der Schweiz, des Schweizer Katholizismus, auch bildlich in den Fenstern festgehalten hat. Achten Sie sich, wenn Sie Kirchen besuchen, ob Sie einen Kardinal abgebildet sehen mit einer etwas wuchtigen Nase, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich um Karl Borromäus handelt. Karl Borromäus wurde eine sehr schöne Kapelle auch im Flüeli Ramft gewidmet. Es gibt eine sehr schöne Kapelle auf dem Felsen auf dem Flüeli. Und als diese Kapelle kurz nach der Heiligsprechung von Karl Borromäus gebaut wurde, hat man diese eben dem Protektor Helvetia gewidmet, weil es damals noch nicht möglich war, diese Kapelle Niklaus von Flüe zu widmen. Ich schließe nun diesen fünften Teil ab. Wir führen wieder ein Stück Musik und kommen dann zum Schluss dieser Sendung. Ich habe es schon gesagt, um ein Fazit zu ziehen, Karl Borromäus war und ist für die Schweiz und den Schweizer Katholizismus bis heute eine wichtige, prägende Person. Und ich denke, sie hat uns bis heute etwas zu sagen. Ich habe angetönt, dass Karl Borromäus Diözesansynoden durchgeführt hat, dass er Pfarreien besucht hat, dass er also nahe bei den Leuten sein wollte, dass er geschaut hat, dass Kirchen, die nicht richtig in Ordnung waren, die nicht gereinigt waren, in denen die Hostien im Tabernakel feucht waren, wo also die Kirche schlecht unterhalten war, dass er in solchen Fragen, in ganz konkreten, praktischen Fragen für Abhilfe geschaut hat, dass er sich darum gesorgt hat, dass Priester, die ihre Aufgabe schlecht oder gar nicht umgesetzt haben, dass Priester ihr Amt ernst nehmen, sich für die Leute einsetzen, dass Gottesdienste gefeiert werden, das gebetet werden. Also hier hat Karl Borromäus enorm Reformarbeit geleistet. Ich denke, all diese Stichworte, die ich heute genannt habe, die ich soeben genannt habe, diese Stichworte sind auch heute wichtig und von Bedeutung. Es ist klar, dass es auch heute Bischöfe braucht. Zur Verfassung der katholischen Kirche gehört dazu, dass die katholische Kirche in Diözesen, in Bistümern unterteilt ist und diesen Bistümern ein Bischof vorsteht. Das Bischofsamt ist heute für die Betroffenen eine sehr große Belastung. Das wurde auch deutlich durch den kürzlichen Rücktritt des Tessiner Bischofs von Valerio Lazzari, der ja die Verantwortung trug auch für die ambrosianischen Tälern, wo bis heute übrigens nicht der römische Ritus gefeiert wird, sondern der ambrosianische Ritus, also ein spezieller Ritus, der von Mailand geprägt ist. Das Bischofsamt auszuüben ist eine Last, weil der Bischof sozusagen eine allumfassende Verantwortung trägt, was eben in der heutigen Zeit mit allen Anforderungen heute, die noch viel größer sind als früher, mehr als anforderungsreich ist. Was kann da helfen? Ich denke, wenn wir die Worte Diözesansynode oder Visitationen hören, dann bedeutet dies, dass so etwas auch heute stattfinden soll. Und dazu hat ja auch der amtierende Papst Franziskus aufgerufen, dass synodale Prozesse stattfindet, dass man gemeinsam mit dem Bischof sich auf den Weg macht und schaut, was ist heute in der katholischen Kirche nötig, was soll heute reformiert werden, wie können wir unseren Glauben besser leben. Und dazu ist sicher das wichtigste Stichwort eigentlich das gleiche, das schon nach dem Konzil von Trient wichtig war, nämlich das Stichwort Umkehr. Das Stichwort Umkehr ist ein Hauptstichwort auch in den Evangelien und man kann sagen, immer in jedem christlichen Leben ist Umkehr nötig, damit der Glaube besser gelebt werden kann, sei es als Einzelperson, sei es in einer Pfarrei, sei es in einem Bistum, sei es in der Weltkirche. Und wenn wir heute synodale Prozesse verschiedener Art haben, dann kann eigentlich Karl Borromäus auch ein Fürsprecher sein, der Patron dieser Prozesse, dass wir versuchen, unser Christsein besser, intensiver zu leben, dass wir bereit sind zur Umkehr, zu mehr Gemeinschaft unter dem Leitstern, unter dem christlichen Glauben, unter und mit Jesus Christus. Also in diesem Sinne ist Karl Borromäus, denke ich, ein ganz aktueller Patron für die heutige Kirche, für die heutige Zeit. Auch für diesen synodalen Weg, der von Papst Franziskus ausgerufen wurde. Und in diesem Sinne, ja, dürfen wir hier als positives Beispiel auch Karl Borromäus vor unseren Augen halten, der mit seinen Gläubigen auf dem Wege war. Ich wünsche Ihnen allen viel Mut zum gemeinsamen Unterwegssein, zur Umkehr, zur Mithilfe in diesem synodalen Weg. Und ja, wir alle können besonders am 4. November an Karl Borromäus denken und es ist höchst spannend, sich mit seinem Leben und seinem Wirken zu beschaffen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Urban Fink, für das schöne Porträt vom heiligen Borromäus. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach reichen Gottessegen und natürlich auch für die inländische Mission. Und möge der heilige Borromäus Schutzherr der katholischen Schweiz ein treuer Fürsprecher für unser Vaterland sein, damit sämtliche Kantone wieder im Licht stehen dürfen. Das wünsche ich uns, der Schweiz, von tiefem Herzen. Und herzlichen Dank für Ihr Engagement, Herr Dr. Urban Fink.
Danke vielmals auch Ihnen und Gottes Segen.
Das war die Sendung mit der inländischen Mission Dr. Urban Fink. Er hat uns ein sehr schönes Porträt zum heiligen Karl Borromäus geschenkt. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können auch eine CD im Studio bestellen. Bitte beachten Sie, dass Radio Gloria ein rein spendenfinanziertes Radio ist. Das heißt, auch Dr. Urban Fink hat das Referat uns geschenkt, ohne irgendwelche Leistungen, die wir ihm erbringen müssen. Und daher sind wir für jede Spende und natürlich vor allem für Ihr Gebet dankbar. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottessegen. Und denken Sie doch daran, was Dr. Urban Fink gesagt hat. Wenn Sie ein Porträt in einer Kirche sehen, mit einem Mann mit einer wuchtigen Nase, dann könnte das der heilige Karl Borromäus sein. Reichen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.